Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Viele hier sind und zuhören. Und die Veranstaltung heißt ja eine Handvoll Trüffel. So, das Buch heißt aber Tod à la Provence. Dass Sie das schon mal wissen, der Titel ist Tod à la Provence. Aber jetzt fragen wir uns ja, wieso eine Handvoll Trüffel? Also was passiert da in dem Buch? Um was geht's? Was hat's mit Trüffeln zu tun?
Also es gibt eine, ich fahre schon seit langer Zeit immer in die Provence und habe schon immer bewundert, wie Trüffel gehandelt werden. Ich habe aus sehr vielen schmutzigen Bauernhänden Trüffel zu überhöhten Preisen gekauft und gemerkt, welche Tricks die anwenden, um halt den Preis ein bisschen zu senken. Also 100 Gramm Trüffel kosten dann locker mal 90 Euro. Und dann der Profi, der kratzt dann halt so mit dem Fingernagel noch den Sand raus, damit die Trüffel ein bisschen leichter werden und dadurch günstiger werden. Es geht um einen Dorfgendarm, Pascal Chevrier heißt er. Er ist ein Pariser Polizist, dem das Leben in der Großstadt zu hart war, zu brutal und der sich dann aufs Land versetzen lässt.
Und da will er sich schön gemütlich machen,
ja,
aber ob das
so
klappt,
Hobbykoch,
ne?
So wie ich, ja. Und erhofft sich da halt ein ruhiges Leben auf dem Dorf. Das ist ein Ort, der heißt Lucasson, den es in Wirklichkeit nicht gibt, der in der Ecke, wer sich da auskennt, bei Lourmarin liegt, so eine Dreiviertelstunde von Aix-en-Provence in etwa entfernt. Und er merkt relativ schnell, dass sich in diesem Ort scheinbar alles um Trüffel dreht. Und bis ein Immobilienhai aus Amerika kommt, ein Jack Franson heißt der, und dieser Immobilienhai plant, einen Wald abzuholzen und dort ein Golfresort hinzubauen. Das Problem ist eben nur, in diesem Waldstück sind die Trüffel. Und irgendwie lebt jeder in diesem Dorf vom Handel mit Trüffel.
Ja, ja. Und der Immobilien...
Mogul? Sag ruhig, ja.
Ja? Darf ich das sagen?
Ja, darfst du.
Der wird nämlich dann ermordet, oder?
Oh ja, der wird ermordet. Ja, dann kann ich jetzt auch gehen.
Ja.
Nein, nein.
Nee, aber vielleicht dazu noch mal eine Frage. Du hast ja viele Sachbücher schon geschrieben.
Ja.
Und bist ja sonst auch Radiomoderator, Regisseur, alles Mögliche. Aber wie kommst du denn jetzt, wie kommst du zum Krimi?
Das ist eine Geschichte, die geht eigentlich auf das Jahr 2011 zurück. Da war ich auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich habe dort einen Verleger kennengelernt, der einen Provence-Roman, den ich mal geschrieben habe, angelesen hatte. Und wir trafen uns und unterhielten uns ein bisschen. Das war schon nachts irgendwann. Wir hatten beide schon ein bisschen was getrunken. Und er sagte, ja, mir gefällt Ihr Buch ja ganz gut. Aber darf ich denn damit rechnen, dass im zweiten Teil dort noch jemand eines unnatürlichen Todes stirbt? Ich wusste ja, dass da niemand stirbt und habe aber gedacht, naja, für einen Autor ist es ja immer ein Traum, wenn ein Verleger überhaupt interessiert ist. Und dann habe ich gedacht, wen könnte ich denn da jetzt noch um die Ecke bringen auf die letzten Seiten? Aber ich hatte die alle so gern irgendwie und dann konnte ich das nicht und habe lieber mich dann entschlossen, ein Krimi zu schreiben. Und dieser Verleger, mit dem ich mal mich getroffen hatte, das war Herr Emmons. Und ich habe ihm die Geschichte gestern erzählt, er konnte sich gar nicht dran erinnern.
Super. Na gut, dann lasse ich Sie jetzt mal lesen.
Also, fängt damit an, es gibt eine Veranstaltung in Lucasson und auf dieser Veranstaltung hat dieser Immobilienhai erklärt, dass er, jetzt muss ich mal die richtige Stelle hier suchen, habe ich jetzt da eigentlich einen Zettel drin, dass er eben diesen Wald abholzen möchte und dort dieses Golfresort bauen möchte. Und es kommt zu einem Handgemenge, weil die Dorfmenschen sehr aufgeregt sind und das natürlich nicht wollen. Und greift ein, der Pascal Chevrier, und verletzt sich am Fuß. Und es beginnt jetzt damit, dass er den nächsten Tag zum Arzt muss. Dr. Fabrice erinnerte Pascal eher an einen Metzger als an einen Arzt. Er hatte für südfranzösische Verhältnisse eine viel zu weiße Haut. Kleine rote und braune Punkte befanden sich in seinem Gesicht und auf seinem Hals. Die fleischigen Hände waren feucht, die Nase des Mannes eine Art Tischtennisball in Rot. Wo brennt es? Die Stimme des Arztes war erschreckend hoch und passte nicht zu dem Äußeren des Mannes. Wo es brennt? Die Frage klang tatsächlich so, als würde er die freiwillige Feuerwehr verständigen wollen. Für einen Moment war Pascal versucht, sich einfach nur als der neue Dorfgendarm von Lucasson vorzustellen, doch der Schmerz war zu groß. Wortlos zog er seinen nackten Fuß aus dem Sommerschuh, der für diese Jahreszeit in keiner Weise geeignet war, aber es war der einzige weiche Schuh, den er hatte finden können und der ihm nicht allzu sehr auf die Wunde drückte. Inzwischen war der Fuß kalt. Ui, 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 ui. Und dann noch einmal ui, sagte Dr. Fabrice und klang dabei wie eine Spielzeugeisenbahn, die durch eine Kurve sauste. Quelle blessure! Es waren die Worte, die man von einem Arzt nicht hören wollte. Doch Pascal wartete gelassen, bis der Arzt sich wieder beruhigt hatte. Tut es weh? Fragte Dr. Fabrice. Was denken Sie? Ich weiß nicht. Ich komme nicht von hier, kenne die Verwundung nicht. Wie kann man sich bei euch so etwas zuziehen? Warum kennen Sie die Verwundung nicht? Sie sind mir empfohlen worden. Quel honneur? Von wem? Familie Perrieux. Oh, Sie meinen meinen Vater. Der ist im Urlaub. Ich bin die Vertretung aus Montpellier. Als wisse Dr. Fabrice selbst, dass er nicht gerade wie ein Doktor auf seine Patienten wirkte, hängte er zur Sicherheit noch dran, dass er studiert hatte. Aber wo ich auch schon mal Dr. Fabrice heiße? Er piepste wie eine verwundete Maus. Haben Sie Sorge? Immer haben alle Sorge, wenn ich Sie behandeln soll. Immer Sorge. Der junge Dr. Fabrice ging im Sprechzimmer seines Vaters auf und ab. Schließlich blieb er vor dem Sessel hinter dem Schreibtisch stehen, ließ sich in den Stuhl fallen und stützte sein Kinn auf die Hände. Immer Sorge, pflegte er noch einmal zu sagen. Nein, keine Sorge, sagte Pascal, der seinen Besuch in der Praxis jetzt schon bereute. Vielleicht haben Sie eine Salbe für mich. Familie Perrieux, sagte Dr. Fabrice, ohne auf die Frage zu reagieren. Sie brauchen nicht zu bezahlen. Oh doch, Monsieur, ich werde bezahlen. Wenn Sie mir vielleicht eine Salbe verschreiben würden, versuchte Pascal es noch einmal. Haben Sie Trüffel mitgebracht? Das erste Mal seit seinem Selbstzweifel schien Dr. Fabrice sich wieder für seinen Patienten zu interessieren. Wenn einer von den Perrieux kommt, dann frag immer nach Trüffeln. Ein Ratschlag meines Vaters. Dr. Fabrice' Augen hatten sich zu kleinen Schlitzen verengt. Sie waren blau und wässrig. Er wird doch jetzt nicht anfangen zu weinen, nur weil ich ihm keine Trüffel mitgebracht habe, dachte Pascal. Die haben da doch den Wald, flüsterte Dr. Fabrice. La Forêt. Pascal begann sich für den Arzt und dessen Ausführung zu interessieren. Den Wald? Was für ein Wald? Den am Haus? Dr. Fabrice nickte und schüttelte sich hinter seinem Schreibtisch, als hätte er schlecht geträumt und sei gerade erwacht. Zeigen Sie mir den Fuß, Monsieur. Pascal drehte den geschwollenen Klumpen am Ende seines Beines ein wenig ins Licht. Der Arzt beugte sich vor. Für die schlaffe Statur des Mannes war die Bewegung seiner weißen Hand erstaunlich schnell. Tut das weh? Pascal stöhnte auf. Was soll das? Was denken Sie? Ich habe nicht auf die Wunde gedrückt, sondern daneben, erklärte Dr. Fabrice. Ich muss wissen, ob es eine Prellung oder vielleicht ein Bruch ist. Da müsste ich Sie ins Krankenhaus nach Abt schicken. Wenn es kompliziert ist, vielleicht lieber nach Montpellier. Da kenne ich die Ärzte. Da habe ich hospitiert und studiert. Pascal verzichtete darauf, ihm wissen zu lassen, dass er das schon erwähnt hatte und sagte stattdessen, der Fuß ist dick. Was erwarten Sie? Schon gut, Monsieur, schon gut. Ich kann Sie beruhigen. Pascal bemerkte einen kleinen Schweißfilm auf der Stirn des Arztes. Ein leicht säuerlicher Geruch ging von ihm aus, als er sich zu ihm beugte und zunächst mit überflüssig starkem Druck die Salbe auftrug und schließlich den Verband anlegte. Geschafft, kein Bruch, sagte Dr. Fabrice, als hätte er ein Flugzeugnot gelandet. Pascal konnte gerade noch seinen Fuß in Sicherheit bringen, bevor der Arzt ihm einen aufmunternden Klaps darauf verpassen konnte. Der Verband wirkte wie ein Gips. Unmöglich, damit wieder in den Schuh zu kommen, das sah selbst Dr. Fabrice Junior aus Montpellier. Aus der Schublade holte er eine blaue Plastiktüte. Falls es regnet, fiepte er. Pascal war sich nicht sicher, ob das ein Scherz sein sollte, ob dieser Mann überhaupt in der Lage war, einen Scherz wie diesen zu machen. Dr. Fabrice' Augen blieben wie angewurzelt auf den verbundenen Fuß kleben, als würde er sich einer Tagträumerei hingeben. Bitte schön, hauchte er. Pascal bedankte sich und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. In der Tür drehte er sich noch einmal um. Die Bemerkung über den Wald ließ ihn nicht mehr los. Hier im Ort dreht sich alles um Trüffel, richtig? Ohne sich Pascal zuzuwenden, setzte sich Dr. Fabrice an seinen Schreibtisch. Ja, 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 alles um Trüffel, ja, 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 ja. Dann nahm er ein Packen Zettel in die Hand. Ich habe zu tun. Ungelenk wog er die Papiere, vielleicht waren es Rezepte in den Händen. Bevor Pascal die Praxis verließ, warf er noch einen Blick in das Wartezimmer. Es war leer. Das ist der Teil, wo er zum Arzt kommt, da verletzt ist. Und einige Wochen später kommt es dann zu dem Mord, den du ja schon angekündigt hast. Und es ist in Frankreich so und vor allem in den Dörfern, dass der Bürgermeister da der Chef der Polizei ist. Also er hat keinen ranghohen Polizisten an seiner Seite, sondern einen Bürgermeister. Und der ruft ihn morgens an. Der Pascal ist ein bisschen verkatert. Er hat die letzte Nacht mit einer ziemlich hübschen Frau verbracht, mit einer gewissen Elaine. Was er nicht weiß, ist, dass Elaine die Frau des Immobilienmaklers ist, des Immobilienhais Jack Frenzen. Und er wacht halt morgens auf vom Telefon des Bürgermeisters. Pascal, merde, kommen Sie sofort, hatte er gesagt. Monsieur Betry, was gibt es? Pascals Kopf war schwer wie eine Bowlingkugel gewesen, sein Mund trocken, die Zunge pelzig. Ich kann am Telefon nicht darüber sprechen, in einer Viertelstunde im Büro. Dann hatte Pascal sich erhoben, die Bettseite, auf der Elaine gestern noch gelegen hatte, war leer gewesen. Ihr Duft hing immer noch in der Luft, er roch an ihrem Kissen, atmete sie ein. Wo war sie? Eilig war er durch seine Wohnung gelaufen, bis er eine Nachricht auf dem Küchentisch gefunden hatte. In hingekritzelten Worten stand dort, ich bin los, mehr nicht. Keine Bekundung in irgendeine Richtung, keine Anspielung auf den gestrigen Abend, nur eine Notiz, eine Art Abkommen, eine Vereinbarung, ein Vertrag nach einer leidenschaftlichen Nacht, von der Pascal sich lange nicht erholen würde. So weit kannte er sich selbst. Und dass sie los war, war nicht zu übersehen. Diese Nacht würde sich als Erlebnis neben all den Fakten, die er aus seinen Fällen sammelte, neben all den Grausamkeiten, mit denen er sein Gehirn täglich füttern musste, wie ein leuchtender Stern einbrennen. Im Amtszimmer des Bürgermeisters brannte bereits Licht. Sonst lag der Marktplatz im morgendlichen Tau friedlich da. Er ist tot, stammelte Jean-Paul Betry. Pascal hätte dieses unkontrollierte Stammeln einem Mann wie dem Bürgermeister gar nicht zugetraut. Er schien außer sich zu sein. Wer ist tot? Er, Jack, der Amerikaner. Pascal brauchte einen Moment, um die Nachricht zu verarbeiten. Wie ist er gestorben? Was wissen Sie? Merde, ich weiß es nicht. Bin ich der Gendarme oder was? Elaine hatte in den frühen Morgenstunden versucht, ihn anzurufen, doch er ging nicht ans Telefon und auch nicht an seine, was weiß ich, wie vielen Handys. Hier ist Ihre Nummer. Monsieur Chevrier, das ist alles Merde. Die Erwähnung Elaines ließ Paul erschaudern. Elaine? Ja, seine Frau. Seine Frau? Ich dachte, er ist nur ihr Freund. Jean-Paul Betry biss sich auf die Unterlippe. Sie sind getraut worden. Niemand weiß das, nur ich, weil ich den Standesbeamten besorgt habe. Pascal rang nach Worten, nach Luft. Dann schrie der Bürgermeister erneut. Welche Rolle spielt das? Wir haben einen Toten in den besten Jahren. Er drückte sich wie ein Politiker aus. Natürlich wollte er sagen, was alle dachten. Es gab einen Mordfall im beschaulichen Lucasson. Beruhigen Sie sich, Monsieur Betry. Wir müssen erst einmal wissen, was passiert ist. Pascal ging ohne zu fragen zum Schreibtisch des Bürgermeisters, nahm das Telefon und wählte Elaines Nummer. Hui? Er hörte sie schluchzen, bevor er überhaupt seinen Namen genannt hatte. Elaine, wo bist du? Bei Jack. Er ist tot. Weiter kam sie nicht. Pascal hörte einen hysterischen Schrei, dann wurde die Verbindung unterbrochen. Ich fahre sofort hin. Ich komme mit, rief Jean-Paul Betry, der Bürgermeister. Bedauere, Monsieur, das ist ein Polizeieinsatz. Verdutzt blieb der Bürgermeister im Amtszimmer stehen. Pascal drehte sich nicht um, als er das Rathaus verließ und zurück zu seinem Renault humpelte. Trotz der Hektik und des Adrenalins schmerzte sein Fuß. Im Auto informierte er sofort die Spurensicherung und gab die Adresse des Amerikaners durch. Seine Gedanken rasten, als er seinen Renault in Richtung der Berge steuerte. Elaine ist verheiratet, sagte er zu sich selbst. So laut, dass er sich vor seinen eigenen Worten erschreckte. War verheiratet, korrigierte er sich. Er hatte es nicht gewusst. Hätte es etwas geändert? Hätte er dieser Frau widerstehen können? Er, der vom Leben in den letzten Jahren des Alleinseins gebeutelte? War nicht sie die Frau, von der er geträumt hatte? All diese einsamen Nächte? Und jetzt, diese Nacht, die ihn wieder an das Leben glauben ließ, endete in einem Desaster. Elaine war am Telefon in einem besorgniserregenden Zustand gewesen. Warum war sie sofort zu ihrem Mann gegangen? War sie aufgestanden, reumütig und erschrocken über sich selbst? Warum war sie überhaupt gegangen? Das schlechte Gewissen hatte sie vielleicht aus dem Bett gerissen. War er da schon tot gewesen? Er, der Amerikaner, der Bauherr, ihr Ehemann? Pascal versuchte sich auf einen schwer zu ertragenden Anblick vorzubereiten, so wie er es immer in Paris getan hatte. Gelungen war es ihm nie. Er war für brutale Morde nicht geschaffen. Und doch hatte er immer wieder mit ihnen zu tun gehabt. Er hatte gehofft, dass diese Zeiten nun, da er Dorfgendarm war, vorbei sein würden. Doch schon war er wieder der Erste am Tatort. Hélène stand bereits am Eingang der Villa, als Pascal eintraf. Sie hatte sich umgezogen, trug frische Kleidung, eine Winterjacke mit Fellkragen. Pascal wunderte sich über sich selbst, dass ihm das überhaupt auffiel. Hélène warf sich in seine Arme und weinte und schrie hemmungslos. Eine Vertrautheit war nicht zu spüren, nur ein Staunen, dass er, Pascal, plötzlich eine Person war, die trösten durfte. Trost zu spenden, versuchte, der nichts half, nicht in dieser Situation. Er sagte nichts, drückte Hélène nur an sich. Wo? Sie deutete ins Haus. Bleib bitte hier, gleich kommt Unterstützung aus Abt. Pascal war überrascht, als er in die Küche kam und Jack am Tisch sitzen sah. Er saß in einer leicht zurückgekippten Position, die Beine lang unter dem Tisch ausgestreckt, der Kopf lag auf der Brust, als wäre er eingeschlafen. Langsam näherte er sich dem Opfer. Kein Blut, keine äußeren Verletzungen, flüsterte er sich selbst zu. Die Augen des Toten waren geschlossen, der Mund geöffnet, das Gesicht um die Mundpartie verzerrt. Routinemäßig griff Pascal an Jacks Handgelenk. Dass der Mann tot war, war zu sehen. Er war kalt. Da war kein Pulsschlag mehr. Die Leichenstarre hatte bislang nur an den Armen und den Gelenken eingesetzt. Pascal schätzte, dass er seit 2, maximal 4 Stunden tot war. Vielleicht auch länger. Der Raum war kalt. Nur bei Zimmertemperatur setzte die Leichenstarre schnell ein. Der Obduktionsbericht würde für Klarheit sorgen. Was muss Hélène gedacht haben, als sie ihren Mann so aufgefunden hatte? Er wusste, was ihn hier gleich erwartete. Männer würden in weißen Anzügen in das Haus stürmen, die Presse würde anrücken, vielleicht auch Angehörige. Er würde keine ruhige Minute mehr haben, doch noch war er mit Jack allein. Diese Zeit musste er nutzen. Er setzte sich auf den 2. Küchenstuhl, der dem Leichnam am Tisch gegenüberstand, und betrachtete die Szenerie. Es war ein schneeweißer Marmortisch, bestens abgestimmt auf die überdimensionierte weiße Küche. Hier regierte nur Weiß und ein wenig Silber. Der Gasherd mit 8 Platten und 2 Öfen sah aus wie aus einer Wohnzeitschrift. Pascal stand wieder auf und roch. Kein Gas. Die Küche schätzte er auf mindestens 30 Quadratmeter. Alles wirkte unbenutzt, ein Stillleben. Langsam strich Pascal mit der Hand über die Anrichte. Keine Krümel. Hier wurde nicht gegessen. Der Satz, hier wurde nicht gelebt, kam ihm in den Sinn. Was ist hier passiert? Fragte er schließlich kaum hörbar. Dann setzte er sich wieder der Leiche gegenüber an den Tisch und betrachtete sie. Der leicht nach unten gesenkte Kopf, die vollen Haare. Die Wangen weiß, die Haut an den Händen noch straff. Wahrscheinlich war er nicht einmal 35 Jahre alt geworden. Pascal stützte sein Kinn auf seine Faust und blickte sein Gegenüber an. Du warst also verheiratet mit Hélène? Er seufzte. Es war, als säßen 2 Freunde an einem Tisch. Pascal besaß die Gabe, selbst mit einem Toten eine Art Intimität herzustellen. Er konnte sich in die Person ihm gegenüber reinversetzen, versuchte es zumindest. Auch eine der Gaben, um die er beneidet wurde. Hast du dich in ihr getäuscht, Jack? Oder wusstest du, wer sie ist? Er strich mit den Fingern über den Tisch, während er nachdachte. Ja, Jack, sie ist unwiderstehlich. Ich habe mit deiner Frau geschlafen, Jack. Sie war unglaublich, aber ich denke, das weißt du. Er spürte ein Zittern, während er sprach. Wie unerhört seine Worte waren, wusste, dass er hier eine andere Aufgabe zu erledigen hatte, als sein Gewissen zu erleichtern. Doch er kam nicht dagegen an. Seine Worte erfüllten den Raum, hing zwischen ihm und der Leiche, hallten nach. Dann starrte Pascal einen Moment auf den Tisch, auf dem seine Hand noch immer lag, unbeweglich. Wer hat dir das angetan? Er hatte Angst vor dieser Frage, fürchtete sich vor seinen eigenen Worten. Gänsehaut lief über seinen Körper. Als würde er sich einen Moment aus der finsteren Umklammerung herausreißen, stand er ruckartig auf und ging um den Tisch herum zu dem toten Jack. Er betrachtete ihn von allen Seiten, nahm sich Zeit, prägte sich jedes Detail ein. Jack trug einen grünen Pulli mit V-Ausschnitt. Auf den ersten Blick war nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Pascal strich über den Pullover, spürte die Fasern des Stoffes auf seiner Haut und hob Jacks Arm leicht an. Keine Leichenstarre. Auf Jacks rechtem Unterarm entdeckte Pascal einen roten Fleck. Obst, Farbe, Tannine vom Wein. Er roch daran, nichts. Wahrscheinlich ein Rotweinfleck, aber kein Glas, sagte er und schaute in die Kupferspüle mit den zwei Becken unter dem Küchenfenster mit Blick auf den Luberon, in den man ein ganzes Kochservice auf einmal hätte eintauchen können. Sie waren leer, auch die Spülmaschine, nichts. Jack, mit wem hast du getrunken? Pascal stand in der Küche und betrachtete Jack ein weiteres Mal, so als würde er eine Antwort erwarten. Mit wem warst du hier? Flüsterte Pascal aus Angst, seine Frage würde wieder zu lange im Raum stehen. Mit wem hast du getrunken? Was ist dir passiert? Er wusste um die Sinnlosigkeit dieser Worte ins Nichts, aber er konnte nicht anders. Schon in Paris hatte er sich stets eingebildet, mehr über den Zustand der Toten zu erfahren, wenn er auf diese Weise mit ihnen sprach. Es waren diese kleinen Informationen, diese Aufschluss über den Tathergang geben konnten. Geschätzte Zahlen zur Todeszeit, das Voranschreiten der Leichenstarre, wann die Würmer kamen, wann der Geruch einsetzte, wann der Mensch kaum noch erkennbar war. Doch an Jack waren keine Anzeichen des Verfalls zu erkennen. Fast sah es aus, als würde er noch leben. Sein Körper war noch zu schlaff. Das Bein, flüsterte Pascal. Es war unter dem Tisch nach rechts abgespreizt. Kein Mensch hätte so an einem Küchentisch Platz genommen. Und da Jacks gesamte Körperhaltung nicht der eines Toten entsprach, passte das Bein nicht ins Bild. Pascal beugte sich herunter, setzte sein Knie auf den klinisch sauberen Fußboden der Küche und griff nach dem Bein. Es ist starr. Warum? Er sprach zu sich selbst, als würde der Gedanke sich so tiefer einbrennen. Entschuldige, sagte er dann. Versuchte er, das Bein noch einmal zu bewegen. Es schien schwerer als die anderen Gliedmaßen, als hätte hier schon die Leichenstarre eingesetzt. Ungewöhnlich, das verstehe ich nicht. Die Klingel schreckte ihn hoch. Er hatte gar nicht bemerkt, dass er die Tür geschlossen hatte. Dann traten sie ins Haus, mit ihren weißen Plastikanzügen, den blauen Müllsäcken über den Schuhen und den Koffern mit ihren Laborinstrumenten. Pascal stand an der Tür. Keine Spuren von äußerer Gewalt, das Opfer ist unversehrt, informierte er den Kollegen von der Spurensicherung. Nur das Bein ist steif, ich weiß nicht warum, und kontrolliert sein Pullover. Ich habe darauf einen Rotweinfleck entdeckt. Kein Geschirr, keine Weingläser. Ich glaube nicht, dass er sich zum Sterben an den Tisch gesetzt hat. Der Mann, dem Pascal in wenigen Sekunden all diese Informationen gab, nickte und machte sich Notizen. Dann verließ Pascal das Haus des Toten. Er konnte jetzt nichts weiter tun. Elaine saß auf der Mauer vor dem Haus. Ruhig ging Pascal zu ihr, setzte sich neben sie und legte einen Arm um sie. Da war noch immer kein Gefühl der Vertrautheit zwischen ihnen, als hätte er sie nie zuvor berührt. Sie hatte nichts mit der Frau gemein, die die Nacht mit ihm verbracht hatte. Elaine blieb unbeweglich. Sie wurde nur in regelmäßigen Abständen von einem Schluchzen, einem Wimmern geschüttelt. Ihr Gesicht hatte sie auf ihre angewinkelten Knie gelegt. Vielleicht fiel es Pascal deshalb leichter, das zu sagen, was ein Gendarm dann eben sagen muss. Ich weiß, es fällt dir schwer, aber du musst mir ein paar Fragen beantworten. Sie zeigte keine Reaktion. Wenn du es kannst, schreckte Pascal seine Forderung ein. Warst du heute Nacht oder heute Morgen bei ihm? Welch eine Ironie, dachte er. Eine der Fragen, die er normalerweise aus reisender Eifersucht stellen würde, vor deren Antwort er sich würde fürchten müssen. Der Grat zwischen persönlicher Liebestragödie und polizeilicher Neugier war ein Bindfaden, so dünn wie eine gespannte Sollbruchstelle. Elaine hob kaum sichtbar den Kopf. Nur ein Stück. Elaine, bitte, sagte Pascal so ruhig wie möglich. Sie bewegte ihren Kopf nicht, sie bewegte sich gar nicht mehr. Dann holte sie hörbar Luft, Worte aber kamen ihr nicht über die Lippen. Pascal drückte sie an sich, umklammerte sie leicht, so als wolle er sagen, natürlich weiß ich, dass du in meinem Bett warst, dass diese Nacht mit mir unvergesslich bleiben wird, dass ich Narben davontragen würde, wenn diese Hoffnung auf eine neue Liebe in einem dramatischen Mordfall ein Ende finden würde, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Elaine wehrte sich nicht. Sie drückte ihren Kopf an seine Brust. Pascal wartete auf ein Weinen, ein Schluchzen. Doch mit einem Mal war ihre Stimme klar und deutlich. Sie haben ihn ermordet. Ich wusste es. Diese beiden Sätze waren an diesem Morgen die einzigen, die ihr über die Lippen kamen. Langsam erhob Pascal sich von der Steinmauer und blickte über den Luberon, in den man von Jack Francis Haus weit schauen konnte. Auch das Chateau der Familie Pirieu war von hier aus zu sehen, sogar seine kleine Dachwohnung. Zwischen seinem Balkon und dem Tatort lagen vereinzelt Häuser, Gärten mit ihren Swimmingpools, die zu dieser Jahreszeit noch leer waren, Weinreben, Felder und das Waldstück. Die Sonne schickte ihre ersten Strahlen über die Landschaft. Ein Duft hing in der Luft, den es nur hier gab, erdig und nach Feuer, das in den Kaminen um diese Zeit in den frühen Morgenstunden angezündet wurde. Die Provence riecht zu jeder Jahreszeit anders. Dessen wurde Pascal sich in diesem Moment bewusst. Und für einen kleinen Moment des Innehaltens blickte er so weit er konnte über das Tal. Noch einmal drehte Pascal sich zu dem Haus um, zu der Steinmauer und zu Hélène, die noch immer am selben Platz saß. Er würde sie mitnehmen, runter nach Lucasson. Aber war er, der Gendarme, der Mann, der die Nacht mit ihr verbracht hatte, als ihr Ehemann starb, der Richtige für diesen Moment? Erleichtert blickte Pascal dem Mercedes-Kombi entgegen, der sich den Berg hinauf zum Anwesen näherte. Patrick Dumont, Hélènes Vater, war verständigt worden. Jeder im Dorf würde bereits wissen, was passiert war. Pascal wartete noch einen Moment, bis der Vater ankam, die Autotür aufriss und auf Hélène zulief. Dann stieg er in sein Auto, startete den Motor und rollte aus der Einfahrt. Ein Wintermorgen in der Provence. Alles so wie immer. Wie war es möglich, dass sich alles weiterdrehte? Pascal hatte sich gegen diese Frage noch nie wehren können, wenn er einen Tatort wie diesen besuchte. Er wunderte sich immer wieder aufs Neue, mit welcher geradezu stoischen Gelassenheit die Welt so eine Tat hinnahm, mit welcher Gleichgültigkeit. Er hing diesen Gedanken nach, als er sein Renault den Berg ins Tal hinunterfuhr.
Ja, ein paar Minuten haben wir noch.
Okay.
Genau, ich weiß nicht, ob du noch was lesen magst oder ob du noch was
erzählen möchtest. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr schaffen.
Ja. Ich finde ja den Arzt auch sehr skurril.
Ja,
der Arzt. Der kam jetzt ganz lustig und seltsam rüber. Was ist denn mit dem eigentlich?
Kannst du
schon was erzählen dazu?
Der kommt tatsächlich nicht besonders oft vor. Mhm. Noch ein zweites und drittes Mal und hat am Ende auch noch eine tragende Rolle, weil er als Arzt natürlich ein medizinisches Wissen haben sollte. Dieser Arzt vielleicht nicht so sehr. Nein, ich habe so einen Arzt mal erlebt in Frankreich. Ich hatte mich verletzt am Strand und bin zu diesem Arzt gegangen und er war wirklich ein Bulle von einem Mann. Und er sprach total hoch und hatte immer diese wässrigen Augen und war so ganz mitleidig und konnte mir eigentlich überhaupt nicht helfen und war aber dann total grob, strich mir dann irgendwie so eine Salbe auf und so. Also diese Szene ist so ein bisschen nachempfunden an einem Arztbesuch, den ich mal erlebt habe.
Ah ja, ja, schön. Ja, ich musste jetzt mal eben nachfragen.
Ja.
Genau, aber du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte sagen, dass ich... dieses Buch in einem Ort geschrieben habe, der heißt Lomerin. Ich habe da eine kleine Wohnung, die ich jedes Mal miete und runtergucke. Und das Problem ist, wenn man Südfrankreich ein bisschen mag und die Provence mag, so wie ich, und das Fenster offen ist im Sommer und man hört, wie dann der Rotwein, wie der Rosé in die Gläser gekippt wird und der Pastis getrunken wird, dass man dann irgendwie nicht widerstehen kann. Da bin ich immer runter und habe meinen Nachmittag dann da unten verbracht, habe viel auch mit Bauern gesprochen und so. Oft mit Händen und Füßen, weil man Französisch sehr mäßig ist. Und habe dann vor allem nachts immer geschrieben. Und deswegen ist diese Szene, die ich gelesen habe, vielleicht auch so ein bisschen düsterer geworden, weil ich normalerweise würde das gar nicht so meinem Naturell entsprechen.
Ja, also genau.
Du wolltest aber noch was sagen zu den Büchern.
Ja, ich wollte noch was sagen zu den Büchern. Ich muss leider was sagen zu den Büchern.
Ja.
Und zwar, wir haben leider nur zwei Bücher hier. Wer eins haben möchte, ganz schnell. genau, der Autor kommt gleich mit mir noch hier um die Ecke. Und wir können gerne noch quatschen und gucken, ob wir eine Lösung finden, wenn es noch mehr Leute gibt, die das Buch haben möchten. Der Autor signiert auch gerne. Und
Die beiden Bücher dann, genau.
Und genau, wir sind da, wenn Sie uns brauchen.
Genau. Vielen Dank.
Tod à la Provence.
Tod à la Provence heißt das Buch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.